Ihr hört Radio OSM Talk mit einer Sondersendung von der SOTEMIU 2014, der Europäischen OpenStreetMap-Konferenz. Dieses Jahr aus Karlsruhe. Mein Name ist Thomas Skowron, Username Tomersch. Die State of the Map enthält ein umfangreiches Vortragsprogramm. Sie wird aber auch genutzt, um ins Gespräch zu kommen, Personen aus der Community kennenzulernen oder Debatten zu führen. In dieser Sendung komme ich ins Gespräch mit einigen Besuchern dieser Veranstaltung. Hallo Lars. Lars Liegner,
genau, aus Berlin und jetzt auf der SOTEM EU.
Genau, jetzt haben wir schon sogar Tag 3, Hackday, so wird das zumindest genannt, aber ich glaube, es geht immer noch darum, irgendwie mit Leuten zu reden, zumindest sieht es so danach aus.
Genau, das ist auch mein großes Ziel, immer auf den Konferenzen Leute treffen, die man sonst nur über Mailinglisten oder nur virtuell sieht, hört, liest, und so kann man auch mal direkt miteinander reden.
Mal Gesichter zu den Namen finden.
Genau, Gesichter zu den Namen finden und vielleicht auch zusammen vor dem Bildschirm sitzen oder Tastatur sitzen und gemeinsam was ausprobieren.
Und wie gefällt dir die Konferenz? Wie ist dein Eindruck so von den letzten 3 Tagen SOTEM?
Die Konferenz ist super gewesen jetzt, ist ja jetzt schon vorbei, war super organisiert, gut zurechtgefunden, es gibt Videos von den Vorträgen, sodass man auch ganz in Ruhe mit den Leuten reden kann, ohne Angst haben zu müssen, was zu verpassen, weil man alles nachhören und lesen kann. Die Themen waren sehr interessant und mir sind echt viele Leute hier nach Karlsruhe gekommen.
Und also du machst auch sonst im Alltag was mit OpenStreetMap, also es ist nicht nur ein Hobby bei dir, sondern auch dein Job.
Mein Job, also ich beschäftige mich mit WebGIS-Entwicklung, Geodatenverarbeitung, bin da als Freelancer in Berlin tätig und ich benutze aber auch viele OpenStreetMap-Daten, auch für meine Kunden, aber auch so hobbymäßig, um die Daten in andere Formate zu bringen oder auch wieder Karten zu machen. Ich selber bin kein Mapper, also alles, was notwendig ist, um Daten zu erfassen, zu erzeugen, das ganze Tagging, da halte ich mich raus. Ich nehme dann das Ergebnis, was die ganzen Mapper zusammengetragen haben, um dann wieder Anwendungen und Karten daraus zu machen.
Ja, also es gibt ja manchmal so diese Sache, dass man stolpert ja dann noch häufiger über Fehler in OpenStreetMap.
Wirklich?
Aber der große Vorteil ist ja, glaube ich, dass man es halt auch wieder direkt bearbeiten kann. Das ist ja, glaube ich, bei vielen proprietären Quellen so das Problem, dass man zwar da irgendwie den Datendump kriegt, aber dann nicht wirklich irgendwie was damit machen kann.
Fehler treten natürlich auf. Gerade wenn man Karten macht, ist ein ganz wichtiges Thema die Beschriftung. Da gibt es unterschiedliche Meinungen manchmal, aber auch einfach nur Tippfehler. Es gibt zum Beispiel verschiedene Arten und Weisen, wie man Einbahnstraßen taggt. Manche schreiben One-Way gleich Yes dran, manche One-Way gleich True oder 0 und 1.
Minus 1 gibt es ja auch noch.
Minus 1 gibt es auch noch. Wenn man die Werte alle auswerten möchte, muss man natürlich die erstmal vereinheitlichen. Und das sind so typische Fälle, wo ich dann auch dran sitze, wie andere Leute auch, die Daten verarbeiten, um das zu vereinheitlichen, um dann einen geeigneten Workflow zu haben. Gerade solche Fälle auszufiltern und dann die Daten letztendlich doch in die Karte zu kriegen. Ansonsten würden die rausfallen.
Aber was dein besonderes Hobby ist, ist was etwas anderes. Und zwar, du hattest ja gerade eben gesagt, dass du eigentlich Web machst, aber seit einiger Zeit oder so. Wie lange eigentlich machst du schon Karten auf Papier?
Karten auf Papier, das fing ungefähr vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren an, wo ich dann einfach mal meine Software benutzt habe, um großformatige Karten zu rendern. Großformat heißt dann in dem Fall A3 und größer, also A0 oder sogar noch größer. Und da stößt man dann auf ganz neue Probleme. Ja, wie gesagt, seit 2,5 Jahren mache ich das. Habe mir da einen Workflow erarbeitet, sodass ich das auch relativ einfach bedienen kann. Aber das ist noch nicht für den Normaluser geeignet, weil man viele Parameter kennen muss, wissen muss, was man eingeben muss. Ist überhaupt nicht fehlertolerant. Wenn man alles richtig eingibt, funktioniert's. Aber sobald der kleinste Fehler da ist, bricht alles zusammen.
Also die Workflows, die wir sonst aus der Community kennen, sind ja sonst sehr webbasiert. Man hat ja irgendwie so eben mit TMS irgendwie angefangen, irgendwie so richtig Webkarten zu machen. Vorher gab es ja nur WMS, was ja eigentlich eher so aus der klassischen GIS kam.
Genau.
Und seitdem es ja die ganzen Slippy Maps gibt, ist ja eigentlich also klar, diese ganze Webdominanz.
Da werden die Karten ja vorgerendert. Das sind die Kartenteils, die man kennt. Manchmal sieht man es auch bei einer langsamen Internetverbindung, dass da verschiedene Kartenkacheln aneinander gesetzt werden im Browser. Und das sind vorgerenderte Dateien, die dann vom Webserver ausgeliefert werden. Und beim Kartendruck oder beim Großformatdruck berechne ich keine einzelnen kleinen Kartenkacheln, sondern der gesamte Bildausschnitt ist praktisch meine Kartenkachel. So groß wie das Bild ist, so groß ist die Kachel. Und die wird gerendert in einer entsprechenden Auflösung, die dann für den Druck geeignet ist. Das sind dann auch ziemlich große Dateien. Kommt natürlich stark auf den Inhalt drauf an, aber zwischen 20 und 300 Megabyte kommt dafür eine druckbare Datei schon zusammen.
Es gab ja früher, oder es gibt immer noch Leute, die dann eben aus diesen vorgerechneten Teilskarten erzeugen. Warum machst du das nicht?
Das funktioniert in manchen Fällen ganz gut und reicht da auch aus. Aber die vorgerenderten Kacheln haben eine Druckauflösung von ungefähr 72 oder 75 dpi. Das ist die heutige Monitorauflösung und für die Betrachtung am Monitor reicht das vollkommen aus. Wenn man jetzt einen Drucker hat mit 150 dpi oder gar in den Magazindruck geht mit 300 oder 600 dpi, dann wird das viel kleiner. Das ist besonders negativ bei den Schriften, weil die werden dann auch viel kleiner und sind dann zum Teil gar nicht mehr zu erkennen. Das heißt, ich muss die Karte in einer höheren Auflösung rendern, sodass auch die Schrift gleich in einer höheren Auflösung mit gerendert wird, um dann noch lesbar zu sein. Und das ist der große Nachteil daran, wenn man sich die Kartenkacheln nimmt und einfach zusammenstückt, zusammenklebt, um eine Großformatkarte zu bekommen, da stößt man dann schnell an Grenzen. Außerdem ist das Handling nicht ganz so einfach. Nicht jeder weiß, wie er sich die Kacheln zusammensuchen soll und dann mit einer Bildverarbeitung zusammenkleben sollen.
Ich erinnere mich da also an einige Perl-Skripte, die irgendwie im Netz kursierten, die man dann obskur bedienen muss.
Ja. Da gibt es einige Skripte, aber wer jetzt einfach nur eine Karte für seine Feier oder für seine Firma erstellen möchte, für den ist das auch nichts. Ist halt zu aufwendig, zu kompliziert und das Ergebnis sieht dann gegebenenfalls auch nicht so gut aus. Man muss es ausprobieren. Vielleicht passt es, aber oftmals ist es nicht, entspricht es nicht den Erwartungen, die man an eine gedruckte Karte hat.
Du hattest jetzt schon wann war die Foskis? Anfang dieses Jahres, im März, glaube ich.
Genau.
Hattest du schon einen Talk gehalten und zwar da ging es im Speziellen um Schulkarten gedruckt?
Ja, genau. Jeder kennt das wahrscheinlich aus seiner Schulzeit, die großen Landkarten im Geografie- oder Geschichtsunterricht auf der Rolle an die Wand hängen. Das sind halt auch Großformatkarten, die dann eine geschichtliche oder historische Situation verdeutlichen oder eine topologische Karte oder eine Rohstoffkarte, so wie man es aus dem Geografieunterricht kennt. Und da ich mich jetzt seit einiger Zeit mit dem Kartendruck beschäftige, wurde ich dann auch angesprochen von Lehrerinnen und Lehrern, ob es möglich ist, Karten kostengünstig zu erzeugen, basierend auf OpenStreetMap. Und damit hatte ich mich dann beschäftigt. Das Ergebnis war aber eher nüchtern, weil die Daten, die in OpenStreetMap sind, sind teilweise geeignet für Kartenerstellung, aber im Schulunterricht hat man so unterschiedliche Themen, dass gar nicht alle Daten in OpenStreetMap drin sind. Das heißt, man muss auch noch andere Datenquellen heranziehen. Und da beginnt der Aufwand, sich die Daten zusammenzusuchen, denn überhaupt das Finden der Daten ist aufwendig. Manchmal findet man auch gar keine für historische Verhältnisse, alte Grenzverläufe oder Siedlungsflächen. Gibt es oftmals keine digitalen Quellen, die man einfach benutzen kann. Das heißt, da ist manueller Aufwand notwendig. Man muss andere historische Karten heranziehen, vielleicht davon abzeichnen, die Daten abdigitalisieren, in sein System integrieren. Und das ist dann doch sehr großer Aufwand. Mein Ansatz war, einen Automatismus zu erzeugen, mit dem Schüler oder Lehrer vor allem Unterrichtsmaterialien erstellen können. Und das funktionierte halt nicht so wie geplant. Aber man könnte zum Beispiel Übersichtskarten machen, die Bundesländer von Deutschland oder die Gewässer von Deutschland, weil solche Daten sind auch in OpenStreetMap enthalten.
Hey, super. Haben wir noch was vergessen?
Bestimmt, aber. Mir fällt es jetzt auch nicht ein.
Super, vielen Dank fürs Gespräch.
Bitteschön.
Jetzt im Gespräch Christoph Bünte. Hallo.
Hallo.
Genau, du machst was mit OSM?
Oh ja, schon ziemlich lange.
Schon ziemlich lange. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, wie die Jungfrau zum Kinde. Also die Sozialhelden haben mich gefragt, 2010, Christoph, kannst du uns helfen? Wir wollen eine OSM-basierte Karte machen für rollstuhlgerechte Orte. Ich habe gesagt, klar, kann ich machen. Kein Problem. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also die Einstiegshürde war hoch, aber ja, mein Gott, jetzt ist Mai 2014, wir sind schon 4 Jahre dabei und man gewöhnt sich an alles. Mhm. Ja, und sammelt gute Erfahrungen. Wir fahren auch halt immer auf die Konferenzen und nachträglich würde ich sagen, war es die richtige Entscheidung.
WeMap kennen wahrscheinlich schon die meisten, ist ja auch so eins dieser Vorzeigeprojekte in der Community. Ja, es geht eigentlich darum, halt eben rollstuhlgerechte Orte zu finden und das ist ja auch ja erfolgreiches Projekt, wie man sieht.
Genau, ja, ich bin auch stolz darauf, dass es eins der Projekte geworden ist, die halt immer so ein bisschen so vorzuzeigen ist.
Ja, ihr macht es halt aber auch besonders einfach. Man sieht ja so ein bisschen diesen Ansatz, dass halt jeder mitmachen kann, weil das wird zwar bei OpenStreetMap auch mal behauptet, die Einstiegshürde ist aber relativ hoch.
Das stimmt, ja.
Bei WeMap ist das nicht ganz so, da kann man sich nämlich einfach die App runterladen und direkt mitmachen.
Richtig, genau. Wir haben eine mobile Webseite und wir haben eine App für iOS und Android. Die Android-App ist jetzt gerade richtig neu gemacht worden und ja, wir wollen halt crowdsourcen. Und Crowd ist halt nicht der OSM-Nerd, sondern sind halt normale Menschen, die vielleicht nicht so viel technisches Verständnis haben und denen wollen wir es so einfach machen wie möglich.
Weißt du ungefähr, wie viele User ihr schon habt oder wie viele Beiträge oder sowas so größenordnungsmäßig?
Also wir haben im Durchschnitt so 10.000 Visitor im Monat und registrierte User sind es, glaube ich, 6.000. Mhm. Und bei der Android-App haben wir jetzt, glaube ich, so 10.000 Installs.
Mhm. Ja, das erweitert ja dann doch die OSM-Community ein wenig. Man sieht dann ja häufig irgendwie Orte, die eben nur noch mit Name und Wheelchair getaggt sind.
Ja.
Und das ist dann natürlich schön, wenn man dann eben Ansatzpunkte hat und dann auch als OpenStreetMap-Mapper weitermachen kann an der Stelle.
Genau.
Und du hattest jetzt auf der Foskis und auch auf der SOTTM hier einen Lightning-Talk gehalten zu einem neuen Tool, das ihr macht.
Genau, also es geht da um den Poi-Checker. Und der ist aus der Not entstanden, weil die 4 Jahre WeMap, die wir jetzt betreiben, kommen immer wieder Leute auf uns zu und sagen, guck mal, wir haben hier eine Liste von Orten, die fehlt da in der WeMap oder die Hälfte davon, könnt ihr die dann nicht mit reinmachen? Zum Beispiel der Sparkassenverbund oder die Deutsche Bank oder ein Ärzteverzeichnis. Und da haben wir gesagt, naja, wir können die nicht einfach in die OSM reinkippen, weil die Hälfte existiert wahrscheinlich schon. Die müssten manuell dort eingepflegt werden. Und nun sammelten sich diese Datenspenden halt an über die 4 Jahre. Und ja, wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen es jetzt angehen. Der Druck ist so groß und wir brauchen jetzt irgendwas, womit wir die Daten sicher in die OSM importieren können, ohne Dubletten zu erzeugen, ohne Daten kaputt zu machen. Und da haben wir uns überlegt, wie wir es am besten anstellen können. Und da haben wir den Poi-Checker erfunden. Und wir haben halt mit ein paar Scribbles angefangen und haben dann mal einen Prototypen gebaut, den ich dann auf der Foskis in Berlin vorgestellt habe. Und dabei geht es wirklich darum, manuell mit Menschen sozusagen zu entscheiden, ist dieser Ort, den wir dort gespendet bekommen haben, schon in der OpenStreetMap drin oder fehlt der dort, muss der dort eingetragen werden. Und ja, also wir wollen es auch hier wieder dem User so einfach wie möglich machen, Daten vielleicht, die auch woanders existieren, einfach dort zu importieren in die OSM.
Ja, ansonsten sind ja immer Importe sehr umstritten und auch immer mit langen Diskussionen in der Community verbunden. Wie ist die Resonanz auf den Poi-Checker von der Community oder ist da noch nicht so viel gekommen?
Also wir haben natürlich als erstes beim Frederik angefragt und er hat gesagt,
also Frederik Ramm.
Frederik Ramm ist natürlich gegen Importe per se, was ja auch legitim ist. Und wir wollen auch nicht sozusagen so einen Bulk-Import machen, sondern wir wollen tatsächlich, der User, der uns hilft, diese Orte zu importieren, tut es in seinem Namen und er wird wahrscheinlich nur, weiß ich, vielleicht 20 Orte importieren in dem Gebiet, wo er sich gut auskennt. Und da wird es halt also nicht einen Import geben von 10.000 Orten mit einmal so plopp rein in die OSM und hier bitte nehmt doch. Genau das wollen wir vermeiden. Wir wollen die Datenqualität erhöhen und nicht verschlechtern. Und deswegen gibt es genau den Poi-Checker, weil man kann dort anhand der Karte, anhand von Datensatzvergleichen entscheiden, gibt es diesen Ort in der OSM schon oder nicht.
Wie ist schon da der Entwicklungsstatus? Also würdet ihr sagen, ist jetzt fertig oder ist das noch so Beta-Phase?
Ja, wir sind noch in der Beta-Phase. Wir haben den Prototypen zweimal mit einem User-Test testen lassen. Wir haben also wirklich Leute rangesetzt, die von OSM noch nie was gehört haben, die auch mehr oder minder computerbegabt waren und die sind beim ersten Test grandios gescheitert, weil sie haben halt nicht verstanden, worum es ging. Und dann haben wir das Feedback genommen, haben es in den Prototypen einfließen lassen, haben es überarbeitet und haben es nochmal an Usern ausprobiert und das Feedback war schon besser und es gab einige, die schon so ahnen konnten, wo es drauf hinausläuft. Das Feedback haben wir wieder in den Poi-Checker einfließen lassen und das ist jetzt der Entwicklungsstand, der auf poi-checker.de deployed ist, den man dort ausprobieren kann. Da steht zwar jetzt ein Button, ja, in die OSM speichern, aber der Speichervorgang ist nicht aktiv. Also Leute können dort einfach rumarbeiten, man wird nichts kaputt machen und wir warten halt auch immer noch auf Feedback. Ich werde all die Leute, die sich jetzt hier auf der SOTTM beim Poi-Checker mal eingeloggt haben, noch anschreiben, nochmal um Feedback bitten. Und dann werden wir es halt irgendwann announcen, wenn es wirklich live ist, das Tool. Und im Moment sind da, glaube ich, auch nur so ein paar Testdatensätze drin. Also wir haben eigentlich viel, viel mehr.
Das wollte ich fragen. Wie seht ihr da die Ausrichtung? Habt ihr schon richtige Datensätze auf Halde, die ihr dann gleich beim Launch reinfüllen wollt?
Ja, haben wir. Genau. Es sind etliche, wie gesagt, die alle deutschen Filialen der Deutschen Bank, der Berliner Sparkasse. Wir haben Ärzteverzeichnisse angefragt und es gibt halt noch mehr Hypovereinsbanken, glaube ich, auch. Und aber wie gesagt, das sind ja Orte, die höchstwahrscheinlich schon gut in der OSM verzeichnet sind, aber eben halt noch nicht alle.
Aber vielleicht auch zusätzliche Daten dann drin stehen wie Öffnungszeiten und ähnliches, genau, die vielleicht noch nicht drin sind. Wie seht ihr da eure Rolle? Seht ihr euch da als Entwickler nur oder wollt ihr dann auch vorantreiben, dass eben mehr Datensätze da reinkommen oder verlasst ihr euch da drauf, dass die Community euch vielleicht was zuliefert?
Also im Moment kann man als normaler User keine Datensätze in den Poi-Checker importieren. Das ist also von uns kuratiert. Und die Daten müssen ja wahrscheinlich auch immer ein bisschen aufgearbeitet werden. Aber wir sind natürlich auch angewiesen darauf, dass Leute auf uns zukommen und sagen, guck mal, hier habe ich noch, weiß ich nicht, ein Verzeichnis der rumänischen Museen und könnt ihr das da nicht auch mit reintun? Und na klar, dafür ist das Tool da. Es ist übrigens auch Open Source, man kann es auf GitHub /sozialhelden/poi-checker sich runterladen, man kann es forken, man kann es selber auf seinem Server betreiben, also das ist halt völlig jedem selbst überlassen, wie es halt in der OSM so ist, aber wir werden poi-checker.de halt betreiben und dort diese Datensätze zum Import anbieten, wo wir denken, dass sie qualitativ gut sind und dort reingehören.
Soll es auch für immer nur ein Poi-Checker bleiben oder könntet ihr euch auch vorstellen, irgendwie kompliziertere Imports durchzuführen oder denkt ihr, dass das nicht anwendbar ist für komplizierte Geometrien oder ähnliches?
Na, im Moment interessieren wir uns nicht so für Geometrien und man kann auch beim Poi-Checker, beim, sagen wir mal, Merge die Geometrie nicht ändern, also man kann Orte nicht verschieben oder so, sondern wirklich nur Tags hinzufügen oder beziehungsweise korrigieren, weil genau das Problem dass man Geometrien zerstört oder so, das ist halt sehr delikat, da wollen wir nicht so dran rühren. Ich glaube, dafür ist auch das, dieses User-Interface vom PoiChecker nicht gedacht, sondern es geht da wirklich eher so um Tag-Merging.
Also denkst du auch, dass es da in die Richtung geht, dass eben Special Interest Editoren vielleicht mehr auftauchen, dass nicht alle immer sofort in den JOSM rein müssen, um irgendwas zu bearbeiten, sondern vielleicht eher eben in der Hosentasche sowas wie Wheelmap oder vielleicht mal irgendwie PoiChecker, um mal schnell zwischendurch was zu übertragen da?
Ja, also ich denke, gerade diese Special Interest Editoren, die sind halt wichtig, weil wir sehen ja, dass die OSM für sehr viele Anwendungsgebiete genutzt wird und wenn man den User für Interessengebiet A halt die Möglichkeit geben will, seine Daten dort reinzukippen, dann braucht man einen spezialisierten Editor, der den Rest quasi von ihm versteckt. Sonst findet man nicht die breite Masse, glaube ich.
Eine Sache noch, wie sieht's aus mit Lokalisierung? Seid ihr da auf Deutschland spezialisiert oder überlegt ihr da auch irgendwie anderssprachige Versionen oder eben Datensätze aus anderen Ländern mit einzubinden?
Also wie die Wheelmap ist auch der PoiChecker in mehreren Sprachen erhältlich. Die Wheelmap mittlerweile in 27, der PoiChecker erst in Deutsch und Englisch, was ich hier während der SOTM schnell mal zusammengehackt habe. Wir sind natürlich da auch auf Hilfe von anderen angewiesen, weil wir nicht so viele Sprachen sprechen. Ich werde das Projekt, glaube ich, bei Transifex anmelden und dort als öffentliches Projekt deklarieren und dann können uns Freiwillige auch helfen, das in andere Sprachen zu übersetzen. Und natürlich wollen wir es halt so vielen Leuten wie möglich anbieten und deswegen sehe ich da keinen Grund, es nicht zu tun.
Super, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Ja, jetzt haben wir den nächsten Gast. Hallo Tim.
Hallo.
Ja, dritter Tag inzwischen. Es neigt sich dem Ende. Man merkt auch so langsam, dass alle so ein bisschen durch sind inzwischen.
Richtig.
Ich habe gerade eben schon gehört von jemandem, dass er sagt, er ist nicht mal mehr zu rechnungsfähig. Aber wir halten uns wacker, richtig?
Klar.
Wie gefällt es denn dir hier? Wie sind so deine Eindrücke von den letzten Tagen SOTM EU?
Gut gefällt es mir. Also ich war jetzt die erste Konferenz in dem Umfeld OpenStreetMap und professionell gemacht. Hat alles perfekt funktioniert. Nette Leute, viele Gespräche. Doch, ich bin zufrieden. War die richtige Entscheidung.
Super. Woher kommst du eigentlich?
Dortmund.
Aus Dortmund. Naja gut, dann ist der Anreiseweg noch halbwegs vertretbar, denke ich mal.
Ja, wir haben ja ein paar umgefallene Bäume in einem Ruhrgebiet gerade. Ja. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, es ist besser als auf der Hinfahrt.
Wie bist du eigentlich überhaupt zur OSM gekommen? Es ist, finde ich mal, interessant, wie so der Werdegang von Leuten war, wieso sie irgendwie, aus welcher Strömung sie kamen. Manche haben irgendwie Probleme mit Google Maps gehabt, andere haben irgendwie Entwicklungsprobleme gehabt oder ähnliches. Wie sah das denn bei dir aus? Was war deine Motivation?
Ich habe damals noch Software entwickelt für die MIMO-Plattform von Nokia und hatte aber das Gefühl, dass das nicht mehr so ewig läuft, fand aber das Thema mobile Endgeräte ganz interessant und habe mich dann umgeguckt und wo ich jetzt OpenStreetMap schon herkannte, das weiß ich nicht, wahrscheinlich über die Karte, vermute ich, und habe dann halt ein bisschen rumgespielt, XML-Datei importiert und festgestellt, dass man relativ einfach auch synkrecht eine Karte anzuzeigen. Und habe dann festgestellt, dass es dann nicht ganz so einfach ist, das dann auf dem mobilen Endgerät auch anzuzeigen. Das hat mich dann doch erheblich mehr Zeit gekostet, aber ist halt auch sehr interessant gewesen aufgrund der diversen technischen Probleme, die man dabei halt kriegt.
Und wann war das? Wann hast du so den ersten Berührungspunkt gehabt?
Also das Projekt angelegt bei SourceForge habe ich, glaube ich, 2009. Also das ist schon
okay, also ein paar schon auch wieder her. 5 Jahre. Mhm. Also quasi Halbzeit von OpenStreetMap. Wir werden ja dieses Jahr 10. Genau, du hattest dann ja auch einen Vortrag gehalten auf der SOTM und zwar zu einer Library. Mhm. Ein bisschen fast ungewöhnlich oder doch? Hatten wir mehr davon? Ah, wir hatten jetzt im Workshop-Track hatten wir von Jochen Topf noch zu Osmium, zu dem neuen. Aber das war so, ja, mal ein bisschen technischer oder ein bisschen mehr so, was kann man eigentlich mit OpenStreetMap machen? Und du hast einen Ansatz gewählt, um mal einen großen Rundumschlag zu machen quasi.
Richtig.
Also erzähl mal ein bisschen, was kann man mit deiner Lib machen, mit Lib OSM Scout?
Nachdem ich dann halt angefangen habe rumzuexperimentieren, habe ich festgestellt, dass es halt sehr aufwendig ist. Das habe mir gedacht, dass das, was ich da an Zeit reinstecke und die Arbeit und diese Forschung, dass da auch andere von profitieren sollten. Und dass eben nicht jeder, der jetzt irgendwie für ein mobiles Endgerät eine Applikation schreibt, da erstmal, sag ich mal, Jahre reinsteckt oder Mannjahre zumindest, um dann auf so einen gleichen Stand zu kommen, wie ich es bin. Und dann ist halt eine Library, die man halt wiederverwenden kann, die eine relativ kleine, schlanke API hat, sicherlich hilfreich. Und daher habe ich dann gedacht, nein, ich mache jetzt keine Applikation, sondern eben eine Library, mit dem man halt andere Applikationen machen kann. Und man kann halt über die Library sich innerhalb einer Applikation relativ einfach Karten anzeigen, man kann routen, man kann nach Points of Interest gucken und halt auch so eine Location Search machen, also eine Adresse angeben und dann entsprechend das auf der Karte angezeigt kriegen oder als Routing Start oder Endpunkt verwenden.
Ja, das ist schon ein ziemlicher Wahnsinn, weil ansonsten, um so ein Feature-Set zu erreichen, gibt es eigentlich im OpenStreetMap-Universum zahlreiche Projekte, also allein für Geocoding, das ja irgendwie so ein Riesenproblem ist und das sich auch, denke ich, wieder gezeigt hat, dass da noch viele ungelöste Ecken sind. Hast du dich da quasi mehr oder weniger alleine, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hingesetzt und diese ganze Grundfunktionalität erstmal irgendwie aus dem Boden gestampft?
Richtig, also das meiste habe ich alleine gemacht, aber es gab durchaus auch Leute, die dann halt mehr oder weniger Mengen gut von Code halt auch gestiftet haben. Also zum Beispiel das ganze Rendering auf dem iPhone, Mac OS X hat jemand anders gemacht. Ich besitze halt nicht mal entsprechende Hardware, um das selbst machen zu können.
Genau, du hattest schon gesagt, jetzt iPhone und OS X, was für andere Plattformen hast du als Ziel?
Ziel habe ich natürlich theoretisch alle Plattformen, ja. Wo man mit einer C++-Library was machen kann. Also iPhone, Mac OS X funktioniert gut, Linux Desktop funktioniert gut, Windows Desktop sollte prinzipiell auch funktionieren, wird jetzt von mir aber nicht wirklich aktiv betrieben. Momentan sag ich mal, ist der Schwerpunkt halt auf Android, das auch hinzukriegen. Und grundsätzlich funktioniert das, also man kann mit Qt relativ einfach das hinkriegen oder mit JNI versuchen dann diese Brücke zwischen Java und C++ bauen.
Okay, was ist so dein Ziel oder was ist so die langfristige Richtung, in die du gehen möchtest? Ist es noch mehr Features oder irgendwie Verbesserungen oder mehr Kontributoren? Weltherrschaft vielleicht?
Nee, Weltherrschaft sicherlich nicht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die Library halt auch wirklich benutzt wird. Ich würde mich freuen, wenn ich dann selbst mal eine fertige Applikation nutzen kann von jemand anders, der diese Library halt auch verwendet, mit der ich dann auch zufrieden bin. Klar gibt es noch viel Spielraum im Bereich Performance oder Funktionalität, auch wenn die Library jetzt alle Ebenen beackert und auch Funktionalität zur Verfügung stellt, ist sicherlich nichts davon wirklich perfekt. In jedem einzelnen Bereich gibt es sicherlich woanders eine Lösung, die besser ist. Also die Funktionalitäten ausbauen, Stabilität, klar, Performance.
Also du wärst da jetzt offen, wenn eben Entwickler kommen und sagen, ich habe jetzt schon total viel Erfahrung in Rendering auf irgendwie mobilen Geräten und ich wüsste da noch einen Trick, um mal was rauszukitzeln, man müsste da was tun.
Klar, also wenn man dann eine gemeinsame Basis findet, bin ich sogar sehr daran interessiert, dass in einzelnen Bereichen halt jemand kommt und durchaus auch seine Know-how und seinen Code dann halt auch beigibt.
Das Projekt liegt auf SourceForge, wie du gesagt hattest. Paar mehr Details gab es in deinem Talk, den müsste man inzwischen schon sogar nachschauen können im Netz. Und wenn es Fragen an dich gibt, kann man sich sicherlich an dich wenden. Und,
natürlich.
Und könnt da vielleicht ins Gespräch kommen, falls es Interessenten gibt. Haben wir jetzt irgendwas total Wichtiges vergessen zu dem Projekt, was unbedingt erwähnt werden sollte?
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Danke. Ich bedanke mich.
Jetzt im Gespräch Christoph. Hallo Christoph.
Hallo.
Du hast hier eine etwas besondere Rolle, denn du warst Teil des Programmkomitees, Programmgruppe, wie habt ihr das genannt?
Programmkomitee. Für das Programm der SOTMIO dieses Jahr, wie auch, ja, denke ich, bei den meisten anderen Konferenzen, gibt es halt ein Programmkomitee aus einer ganzen Reihe von Mitgliedern. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren insgesamt, aber so 6 bis 8, glaube ich, insgesamt, die Auswahl der Vorträge vorgenommen haben. Und ich habe das im Wesentlichen koordiniert, ein bisschen mit Hilfe von Fred natürlich auch, der ja mehr oder weniger einer der Hauptorganisatoren der ganzen Konferenz ist. Und ja, wir haben halt geschaut, dass wir ein ausgewogenes Programm produziert haben, wobei wir natürlich davon abhängig sind, was für Einsendungen wir bekommen haben. Und daraus haben wir halt versucht auszuwählen, was möglichst für die kommen zur Konferenz möglichst interessant sein soll. Und
wann habt ihr schon damit angefangen? Also wann ging es los mit der...
Du musst jetzt nachdenken, das können wahrscheinlich die Zuhörer viel einfacher jetzt nachgucken.
Indem man einfach schaut, wann der Call for Paper losgegangen ist.
Genau, das war in erster Linie so der Beginn des Ganzen. Also ich wurde natürlich schon vorher gefragt, die ganzen Programmkomitee-Mitglieder sind auch, also der Call for Paper wurde schon vom Programmkomitee entworfen, aber das markiert so etwa den Punkt, wo das begonnen hat.
Ich sehe gerade, 17. Dezember war Call for Presentation und der ging bis zum 17. März.
Also wahrscheinlich so spät, so Oktober, November ging das langsam an und dann wurden die Leute zusammengestellt und dann haben wir ein Gespräch begonnen. Und ja.
Ist das dann wirklich so, dass alle dann auf den letzten Drücker ihr Paper einschicken oder...
Ja, also das kommt schon so etwa hin, also das drücke jetzt nicht unbedingt eine Stunde vor Deadline oder dergleichen, wir haben auch jetzt nicht, dass wir das auf die Stunde festgemacht hatten, aber ja, in der letzten Woche ist es schon das Gros gekommen dann und das macht die Sache natürlich ein bisschen schwierig, weil in den Wochen, Monaten davor kommen halt ein paar Einsendungen und man weiß halt nicht, wie viel man bekommt und insofern, wie sehr man noch... die Trommel rühren muss, damit die noch mehr Leute einreichen, aber also insgesamt haben wir jetzt sehr viele Einreichungen bekommen gehabt, mussten deshalb auch eine ganze Reihe ablehnen, aber auch ich denke, es hat sich gut rausgearbeitet, mehr oder weniger.
Ihr habt aber euch ganz bewusst für ein Zwei-Track-Präsentationssystem entschieden, also nur zwei Vorträge parallel, also nur ist auch gut, aber Wie seid ihr irgendwie, habt ihr das irgendwie geplant oder war es eigentlich mit einem Track gedacht, aber dann wären es doch zu wenig Vorträge oder?
Nein, also zwei war eigentlich von vornherein geplant. Man kann da natürlich auch ein bisschen sozusagen Mitteldinge machen, ob man die zwei Tracks über den gesamten Zeitraum laufen lässt, ob man eventuell neben den zwei Tracks noch irgendwelche Sonderveranstaltungen hat. Gab es jetzt auch die Möglichkeit, so BOF, also Birds of a Feather, Sessions, wo man auch so sich zusammenhockt und diese Themen vertiefend diskutiert, aber das so mit den zwei Tracks war eigentlich von vornherein das, was wir für richtig hielten.
Ihr habt aber auch immer Pausen eingeplant, damit man nicht irgendwie hetzen muss oder...
Ja, also wir haben nicht von vornherein den kompletten Ablauf mit allen Pausen und dergleichen von vornherein fix gehabt, sondern wir haben gesagt, wir machen die zwei Tracks und so grob, wie viele Talks es gibt über zwei Tage, kann man ja abschätzen, aber wir haben dann schon am Ende geguckt, was für Einsendungen wir haben, wie viel wollen wir an Talks haben und entsprechend das konzipiert. Wir hätten natürlich auch noch mehr reinpressen können, aber das hätte dann dazu geführt, dass man früh am Morgen anfängt, spät am Abend aufhört und das ist auch das Aufnahmepotenzial von den Besuchern begrenzt. Also wenn man jetzt wirklich alles dicht packt mit Talks, dann wird es auch nicht mehr, wird man auch nicht mehr in der Lage sein, alles mitzunehmen. Und deswegen haben wir es versucht, so ein bisschen Kompromiss zwischen möglichst viele Talks, möglichst vielen einreichenden Gelegenheit geben, einen Talk zu halten und den Besuchern möglichst angenehmes Erlebnis zu ermöglichen.
Aber ihr seht euch auch so als soziales Event auch, wo Leute sich treffen und
ja, sicher, also kommen können. Es gibt auch viele, die sagen, die Talks müssen wir uns auch gar nicht anschauen. Ich meine, die werden ja sowieso jetzt auf Video aufgezeichnet hinterher verfügbar gemacht. Also es gibt viele, die sagen, ich gehe vielleicht ein, zwei Mal in einen Talk rein, aber im Grunde genommen schaue ich mir die Talks hinterher an und ich bin eigentlich in erster Linie bei der Konferenz, um mit den Leuten zu reden. Und also entsprechend war auch jetzt nicht die Hörsäle immer gerappelt voll. Ich weiß nicht, ob man das auf den Videos sehen kann, wie viel da sitzen. Aber ich denke, dass wahrscheinlich so vielleicht in den Talks Hälfte bis zwei Drittel der anwesenden Konferenzbesucher dann jeweils in den Talks waren, aber auch nicht mehr. Also.
Ihr habt dann auch also nur zwei Tage Konferenz- oder Vortragsprogramm gemacht und jetzt der dritte Tag wurde ja als Hackday bezeichnet, wo es so Workshops gibt, also so eher offenere Vorträge, wo dann irgendwie mehr mit dem Publikum interagiert wird und aber den Leuten halt eben auch die Möglichkeit gibt, eigentlich sich mal an den Tisch zu setzen und nochmal irgendwie was hands-on zu machen. War das auch eine Programmentscheidung oder weil man dann sonst nach 3 Tagen Konferenz dann doch vielleicht zu sehr durch ist? Oder?
Ja, also das mit dem Hack, der grundsätzlich war von vornherein eigentlich geplant und hätte man natürlich dann auch im Verlauf der Diskussion auch noch anders machen können, aber das hat die Mehrheit eigentlich auch gut gefunden im Programmkomitee und schien passend. Und wie wir das nun ausgestaltet haben, das hat sich letztendlich so ergeben. Also es war nicht von vornherein festgelegt, dass wir es genau so machen, wie wir jetzt. Also der Hackday war jetzt halt 4 große Workshops, dazu noch einen Outdoor-Workshop ganz früh am Morgen, der so ein bisschen separat lief. Und daneben halt freies Hacking, wie es halt hier jetzt ist, wo die Leute halt rumsitzen und miteinander reden, am Computer arbeiten, was auch immer sie möchten wollen, wie es auch am Hack-Weekend immer eigentlich abläuft. Und die Workshops, ja, das ist, hat auch jeder ein bisschen anders gehandhabt von denen, die geleitet haben. So eine Mischung zwischen einem Talk und einer Diskussionsrunde, also gegenüber einem normalen Talk auf der Konferenz, waren halt deutlich mehr Zeit für Fragen. Und hat auch ein bisschen mehr miteinander geredet und hat zu einem erheblichen Teil war es aber auch so, dass das halt so ein bisschen die Anleitung war und dann die Vortragenden auch nach dem Workshop dann noch viel mit den Zuhörern geredet haben und auch praktisch dann vielleicht ein bisschen was gezeigt wurde und so. Also ich habe den Eindruck, dass das durchaus ganz gut geworden ist, aber ich könnte mir vorstellen, in Zukunft in den Konferenzen wird man vielleicht auch mal sagen, nun, im Nuancen noch vielleicht variieren, je nachdem ist es auch immer eine Frage ein bisschen der Räumlichkeiten, wie das ist und ja.
Also ihr seid zufrieden mit der Veranstaltung oder mit dem Programm zumindest, auf jeden Fall, dass es für euch so verlaufen, wie ihr es gewünscht habt, denke ich mal.
Ja, also es ist jetzt eigentlich zumindest auch nicht haben wir wichtig, ob wir zufrieden waren, sondern ob die Besucher zufrieden waren und das, was ich bis jetzt gehört habe, war eigentlich recht positiv, also auch das so Rahmenprogramm mit dem Abendsveranstaltung, Catering und dergleichen, dass das eigentlich recht angenehm war und also die Rückmeldungen waren grundsätzlich wesentlich positiv. Es gab so natürlich auch ein paar kritische Stimmen mit der Schwerpunkte des Vortragsprogramms, aber dazu muss ich natürlich auch sagen, wir konnten natürlich nur die aus den Einreichungen, die wir bekommen haben, auswählen. Also wir hatten natürlich keine Möglichkeit, jetzt irgendwie neue Talk-Themen zu fabrizieren, sondern wir mussten das nehmen, was eingereicht wurde und haben halt versucht, daraus ein möglichst breites und für alle interessantes Programm zu machen. Und ja, also sicher kann da jeder Themen finden, die wo er sagt, die hätte ich gerne drin, aber dann muss man natürlich im Endeffekt auch sagen, dann soll vielleicht sich so jemand auch überlegen, ob er beim nächsten Mal dann entsprechenden Talk einreicht und ich denke, wir haben auch wirklich versucht, auch sehr ungewöhnliche Talks, und es waren auch ein paar sehr außergewöhnliche Talks dabei, mit einzubinden, auch wenn es vielleicht so von dem eingereichten Abstract mal so ein bisschen nicht so ganz sicher war. Also, und ich habe den Eindruck, auch mit den Talks sind wir eigentlich im Großen gut gefahren. Also denke, die Auswahl war recht schön.
Ja, ist es ja auch sicherlich ziemlich schwer, im Voraus zu planen, wie sich so die Zeit entwickelt oder was so passiert. Also ich meine, ihr habt jetzt im März wahrscheinlich die Entscheidung gefällt, was ins Programm kommt und was nicht. Und ich meine, innerhalb von 2-3 Monaten kann ja relativ viel in der Community passieren. Das kann ja auch durchaus mal der ein oder andere Trend umschwenken. Von daher, habt ihr da irgendwas gemerkt, dass durchaus vielleicht Entwicklungen stattfinden, die man so nicht vorhersehen könnte?
Ja, also es gibt ja immer aktuelle Entwicklungen, die man sagt, vielleicht wäre das toll, da erst spontan irgendwas zu haben drin im Programm. Aber auf der anderen Seite denke ich, ist es auch wichtig, dass man denen, die gewissenhaft und nachhaltig an Dingen arbeiten, dann auch die Gelegenheit gibt und nicht jetzt kurzfristig sagt, nur weil vielleicht irgendwas Aktuelles gerade ist, schmeißen wir jetzt irgendwas über den Haufen. Weil ich denke, das, was die machen, die langfristig an Projekten arbeiten, ist im generell mindestens genauso wichtig wie so kurzfristige Interessen. Und einen Punkt, den wir kurzfristig reingebracht haben, war jetzt das Lizenzthema. Dazu gab es einen Talk von Michael Collinson, der in der License Working Group ist und der so ein bisschen die Arbeit der OSMF zu dem Thema im Blick hat. Und der hat darüber was erzählt und Das war eigentlich das einzige Thema, wo wir so ein bisschen aktuellen Bezug genommen haben, aber auch natürlich sind die Einreichungen auch oft zu aktuellen Themen, wo die Leute halt dran arbeiten gewesen. Und es ist ja auch oft so, dass wenn Leute einen Vortrag eingereicht haben bei so einer Konferenz, dass die das noch gar nicht fertig haben und das dann einfach auch als Motivation für sich sehen, wenn sie dann einreichen und angenommen werden, das Thema dann auch auf einem Niveau dann auszuarbeiten, was für den Talk, für den Zuhörer interessant ist. Und hört man immer wieder, dass Leute sagen, ja, ich habe da jetzt dran gearbeitet, weil ich musste ja auch den Talk halten. Und das ist eigentlich auch immer eine nette Sache.
Ja, man hat nun aber auch, ich weiß, glaube ich, zweien, Talks gesehen, die eigentlich auch schon irgendwie in ähnlicher Form auf der Foskis gehalten wurden. Und ihr habt euch aber entschieden, die dennoch nochmal reinzunehmen und nochmal vielleicht nachhaltig so ein bisschen da auch eine Entwicklung festzuhalten. War das eine bewusste Entscheidung?
Also wir haben durchaus darauf geachtet im Programmkomitee und es war auch die Diskussion im Programmkomitee dazu da, dass wir geschaut haben, wenn da ein Talk war, der sozusagen von der Beschreibung von Öfstack her praktisch identisch war mit etwas, was per Foskis lief. Das haben wir registriert, aber natürlich ist das Programmkomitee international, die Konferenz ist international, das bedeutet, ein erheblicher Teil der Leute sind nicht Foskis-Besucher. Und insofern kann man nicht generell sagen, alles, was in irgendeiner Form von Leuten ist, die schon mal auf der Foskis vorher im selben Jahr geredet haben, nehmen wir generell nicht, sondern das hängt jetzt davon ab, wie interessant die Sachen sind. Und auch identisch sind die Vorträge in den meisten Fällen nicht. Und oft ist es auch so, dass es dann auch im Abstract klar erkennbar ist, dass da durchaus Änderungen und Erweiterungen und zusätzliche Dinge sind, anderes in den Talks und so, dass sozusagen wirklich den 1-zu-1-Talk von der Foskis nochmal zu haben, hatten wir eigentlich in keinem Fall den Eindruck, ob das jetzt im Nachhinein vielleicht mal in einem anderen Fall so war. Bei den Talks habe ich jetzt noch nicht, ich habe noch nicht alle gesehen, aber ja.
Ja, wobei sicherlich auch die Sprache eine Rolle spielt, da ja hier alle Vorträge auf Englisch stattgefunden
genau,
haben. Also ich glaube, es waren alle, oder? Gab es irgendeine Ausnahme? Ich glaube nicht.
Ich glaube, es waren alle jetzt. Also wir hatten ursprünglich mal überlegt, ob wir französischsprachige Vorträge erlauben, beziehungsweise sogar Leute ermuntern dazu. Aber das hat sich jetzt nicht, wurde jetzt nicht wirklich umgesetzt. Am Ende, das waren, soweit ich weiß, alle auf Englisch.
Ja, dann kann man auch wahrscheinlich auch international gegenüber der Foskis mehr.
Genau, also ich meine, die Vorträge sowohl bei der Foskis als auch jetzt sind ja dann als Video im Netz verfügbar. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einfach nur, selbst wenn es nur derselbe Vortrag ist, das ein durchaus einen Nutzen auch für die OSM-Community generell hat, wenn da zu einem interessanten Thema ein Vortrag, der auf der Foskis lief, auf Deutsch eben auch nochmal auf Englisch da ist. Wobei das nicht die Absicht war jetzt bei der Auswahl des Programmkomitees. Das ist halt einfach nur jetzt so ein Nebeneffekt. Falls das der Fall gewesen ist, in einem oder anderen Talk, dass das mehr oder weniger identisch ist, ist das nicht vollkommen frei von Nutzen, sondern es hat immer noch seinen Nutzen.
Ihr habt euch auch für einen Halbstundentakt entschieden mit 20 Minuten Talk, sofern ich mich nicht irre.
Ja, genau. Also, also
mit ein paar Ausnahmen natürlich.
Genau.
Wie seht ihr das? Seid ihr da zufrieden oder wie ist das Feedback von den Vortragenden bzw. Zuhörern?
Also ich habe dazu relativ wenig Feedback bekommen und ich habe auch mit den anderen jetzt im Programmkomitee nicht groß darüber gesprochen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass das im Großen und Ganzen recht gut gelaufen ist. Gelegentlich war natürlich das Problem immer, dass Leute mit der Zeit nicht klar kamen. Auf der anderen Seite gab es auch Talks, die ein bisschen früher, also ein bisschen kürzer waren. Also im Grunde genommen, glaube ich, haben die Leute gut damit umgehen mit dem Zeitrahmen. Es sind natürlich immer Themen dabei, wo man sich sagt, da könnte man länger drüber reden, da könnte man länger drüber diskutieren. Also es war durchaus gelegentlich so, dass da noch Diskussionspotenzial war, wenn die Zeit um war. Aber ich denke, das ist auch, wenn man längere Slots anbietet, ist das immer noch so. Nicht? Also jeder Rahmen wird mal übergenutzt. Und wenn man variable Slots anbietet, also nicht alle dieselbe Länge, sondern unterschiedlich, dann wird es auch schwierig mit der Auswahl. Ich meine, die Leute können dann natürlich bei der Einreichung angeben, wollen sie einen längeren, wollen sie einen kürzeren Slot. Das Programmkomitee kann dann sich überlegen, wichtigere Themen einen längeren Slot zu geben, weniger wichtigen, kürzeren. Aber das macht die Sache sehr viel komplizierter und also ich denke so, wenn man von vornherein die Vorgabe hat, alle Talks sind gleich lang, ist das eigentlich ein ganz guter Rahmen. Und Wir hatten jetzt ja auch am Sonntag heute die Workshops, die einstündig waren. Und wie gesagt, das war ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie die das gehandhabt haben. Aber es war halt vom Stoff, von der Stoffmenge, die da behandelt wurde, teilweise durchaus umfangreicher. Und das war halt auch die Gelegenheit dann für Leute, ein bisschen mehr zu erzählen, ein bisschen mehr zu behandeln.
Vielleicht sind auch längere Slots dafür gut, um vielleicht technische Sachverhalte etwas genauer zu beschreiben oder da tiefer einzutauchen. Das könnte man sich ja durchaus vorstellen, wie jetzt heute früh beim Vortrag von Jochen Topf, der dann eben aus mir um tiefer eingedrungen ist und dann eben vielleicht auch mehr Zeit hatte, um irgendwie mal Code zu zeigen, was vielleicht bei einem 20-Minuten-Talk eher unter den Tisch fallen müsste.
Ja, und es ist natürlich auch so, wenn man jetzt so längere Talks im normalen Programm anbietet, dann nimmt das halt auch eine Menge Zeit weg. Und man kann sich natürlich dann überlegen, okay, dann macht man mehr als zwei Tracks, aber dann haben die Leute wieder das Problem, dass sie halt mehrere Talks besuchen möchten und das nicht gleichzeitig können, also dann ist halt das Koordinationsproblem größer. Und insofern halte ich das eigentlich für, aus meiner Sicht jetzt kurzfristig, für relativ gut, wie wir das gemacht haben, aber wäre natürlich auch interessant, davon mehr Leuten zu hören, wie die das aufgenommen haben, sowohl jetzt direkt von der Konferenz, die Leute, die da waren, als auch die Leute, die es im Netz sich die Sachen angucken. Also Feedback ist da durchaus erwünscht und wäre interessant zu hören.
Wie sieht das jetzt aus, wenn die nächste SOTTEM EU stattfindet? Die ist ja jetzt unbekannt, wann und in welchem Rahmen und wo es veranstaltet wird. Wird das Programmkomitee dann voraussichtlich aus den gleichen Personen bestehen? Oder?
Nein, also mit ziemlicher Sicherheit nicht. Das, wie es jetzt zusammengestellt wurde, war letztendlich Auswahl der Organisatoren. Wurden halt die Leute angesprochen und wurde das zusammengestellt. Also es ist keine demokratische Wahl in dem Sinne. Aber es wurde schon darauf geachtet, dass es ausgewogen ist, Leute aus vielen verschiedenen Ländern sind. Also die Zusammensetzung des Programmkomitees ist ja auch öffentlich, sodass das durchaus ein bisschen verifiziert ist, dass das nicht zu tendenziös ist. Und ich würde mal annehmen, zukünftige Konferenzen, wie auch die aktuell in der Planung befindliche internationale Sottenkonferenz in Buenos Aires im Herbst, die stellen alle ihr eigenes Programmkomitee zusammen, jeweils nach aktuellen Überlegungen und nach den Notwendigkeiten der jeweiligen Organisatoren. Und also ich denke, dass das Grundprinzip eigentlich recht sinnvoll ist, weil wer auch immer so eine Konferenz veranstaltet, sollte letztendlich auch eine Möglichkeit haben, da gestaltend einzugreifen. Und das, denke ich, läuft am einfachsten dadurch, dass man vorher in der Auswahl ein bisschen Mitsprachemöglichkeit hat, weil wenn man im Nachhinein eingreift, ist es halt immer sehr tendenziös. Und das, dadurch, dass das Programmkomitee halt dann zusammengestellt ist und dann autonom die Entscheidung fällt, ist das ein bisschen abgedämpft und denke ich, das ist eine ganz gute Lösung.
Okay, haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, worüber wir sprechen sollten?
Eigentlich nicht. Also ganz generell finde ich eigentlich, sollte ich auch nochmal Dank sagen an die Organisatoren vom Programmkomitee-Seite wahrscheinlich, weil das Komitee hat natürlich auch ein bisschen Arbeit gehabt bei der Zusammenstellung des Programms, aber die Hauptlast der ganzen Konferenz lag eigentlich auf den Organisatoren hier in Karlsruhe und auch den Helfern. Und da denke ich, sollte ich von Seiten des Programmkomitees vielleicht auch nochmal sagen, herzlichen Dank an alle, die da mitgeholfen haben. Von uns, dass quasi das Programm, was wir vorbereitet haben, jetzt so eigentlich echt gut zur Geltung kam.
Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch, Christoph Hormann.
Dankeschön.
Und ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat, hier zuzuhören und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.